Eine Frau schreibt an die Versicherung: Bei den vielen Formularen, die ich ausfüllen musste, wünschte ich fast, mein lieber Mann sei nicht gestorben. Wir beschäftigen uns heute in der Predigt mit einer Frau, deren Problem nicht die Formulare waren nach dem Tod ihres Mannes, sondern viel gravierendere Probleme. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, ich werde sie Ihnen gleich vorlesen aus dem 2. Königebuch, das Interessante an dieser Geschichte ist, dass wir an dieser Geschichte etwas von Gottes Herzschlag verspüren können. Und schauen wir mal, ob Sie das schon entdecken, wenn wir das lesen. 2. Könige 4. Wer seine Bibel dabei hat, kann das mit aufschlagen. Eine Witwe, deren Mann zur Prophetengemeinschaft um Elisha gehört hatte, bat den Propheten dringend um Hilfe. Mein Mann ist gestorben, sagte sie. Du weißt, dass er dem Herrn treu gedient hat. Nun ist der Gläubiger da gewesen, dem mein Mann noch Geld schuldet. Er will mir meine beiden Jungen wegnehmen und zu seinen Sklaven machen. Was kann ich für dich tun? Fragte Elisha. Sag mir doch, was hast du noch im Haus? Nichts mehr, antwortete sie. Nur noch einen kleinen Krug mit Olivenöl. Da sagte Elisha, geh in der ganzen Nachbarschaft herum und leih dir Gefäße aus. Leere Gefäße, alles, was du bekommen kannst. Dann geh ins Haus, schließ hinter dir und deinen Kindern die Tür ab und gieß das Öl in die Gefäße. Immer wenn ein Gefäß voll ist, stellst du es beiseite. Die Frau ging in ihr Haus und schloss hinter sich und ihren Jungen die Tür. Die beiden reichten ihr die Gefäße hin und sie füllte das Öl ein. Schließlich waren alle Gefäße voll. Reich mir noch eins, sagte sie zu dem einen Jungen. Aber der antwortete, es ist keins mehr da. Da hörte das Öl auf zu fließen. Die Frau kam zum Propheten Elisha und berichtete, was geschehen war. Elisha sagte, nun geh, verkauf das Öl und bezahle mit dem Geld deine Schulden. Von dem, was noch übrig bleibt, kannst du mit deinen Söhnen leben. Soweit dieser biblische Bericht. Eine Witwe ist also hier unverschuldet in Not geraten. Ihr Mann hat Schulden gemacht und ist gestorben. Sie hat kein Einkommen mehr, aber einen Berg Schulden. Im Orient war es üblich, wenn Schulden nicht eingetrieben werden konnten, dass die Familie haftete. Also die Kernfamilie und darüber hinaus auch die etwas umfassendere Familie. Und zwar so weit haftete, dass es bis in Schuldsklaverei hineinging. Das heißt, wie in diesem Beispiel, der Gläubiger sagt, deine beiden Söhne, minderjährige Söhne, die werden ab jetzt bei mir arbeiten. Und wenn sie da mit ihrer Arbeit den Gegenwert dieser Schulden erzielt haben, dann stelle ich sie wieder frei. Diese Praxis gab es im Orient und wir finden in der Bibel immer mal wieder eine Anspielung darauf, weil Gottes Anliegen war, und das sehen wir in den Gesetzestexten des Alten Testamentes, diese Schuldsklaverei einzuschränken und zu sehen, dass es zwar so etwas gibt wie Schuldsklaverei, also Abarbeiten von Schulden, aber dass kein Missbrauch dieser Praxis passiert. So hat Gott gesagt, diese Schuldsklaverei darf maximal 6 Jahre andauern. Im 7. Jahr muss der Sklave freigelassen werden und die Schuld erlischt. Und dann, ganz interessant, in Levitikus 25, also im 3. Buch Mose, Kapitel 25, Vers 39, heißt es außerdem, dass solche Schuldsklaven nicht als solche bezeichnet werden dürfen. Das heißt, um den Schuldner nicht zu entwürdigen, wurde er wie ein Knecht oder ein Angestellter bezeichnet und sollte auch so behandelt werden. Er durfte also, die Israeliten durften sich nicht ein Beispiel nehmen an dem, was im Orient üblich war, sondern sie mussten den, der für sie arbeitete, gut versorgen und durften ihn nicht herunterwürdigen. Vielleicht fragen Sie sich, warum stehen solche Geschichten eigentlich in der Bibel, über so eine Begebenheit, wie einer armen Witwe geholfen wird. Und wenn Sie sich in der Bibel auskennen, dann werden Sie, wenn Sie ein bisschen nachdenken, feststellen, dass es gar nicht wenige solche Geschichten gibt. Elia, ein anderer Prophet, ein Vorgänger des genannten Propheten hier, hilft auch in einer schweren Notlage einer Witwe. Wenige Zeit später wird Elisha einer weiteren Witwe helfen. Wenn wir in das Neue Testament hineingehen, werden Sie manche der Wunder Jesu sehen, die er einer Witwe tut, wo er einer Witwe hilft. Die erste größere Auseinandersetzung mit Gemeindestrukturen findet auch statt, als in der ersten Gemeinde in Jerusalem festgestellt wird, dass bestimmte Witwen leer ausgehen. Und das meine ich damit, wenn ich sage, Gott hat ein besonderes Herz für Witwen und Waisen. Oder man könnte sagen, Gott hat ein besonderes Herz für schutzlose Menschen. Und das kommt hier zum Ausdruck. Ich möchte Ihnen das kurz nachweisen. Ich glaube, dass es ein Kennzeichen des lebendigen Gottes ist, dass er sich um solche schutzlosen Menschen besonders Gedanken macht. 2. Mose 22, Vers 20. Da, interessanterweise wird hier auch noch eine andere Gruppe mit hineingenommen, nämlich die Ausländer. Ihr dürft die Fremden, die bei euch wohnen, nicht ausbeuten oder unterdrücken. Nutzt die Schutzlosigkeit der Witwen und Waisen nicht aus. Wenn ihr es dennoch tut und sie zu mir um Hilfe schreien, werde ich, der Herr, bestimmt darauf hören. Und im 5. Buch Mose, Kapitel 10, Vers 17, heißt es, denn der Herr, euer Gott, ist Herr über alle Götter und Gewalten. Er ist groß und mächtig und verbreitet Furcht und Schrecken um sich. Er ist nicht parteiisch und lässt sich nicht bestechen. Er verhilft Witwen und Waisen zu ihrem Recht. Er liebt auch die Fremden, die bei euch leben, und versorgt sie mit Nahrung und Kleidung. Darum sollt auch ihr die Fremden lieben. Ihr habt ja selbst in Ägypten als Fremde gelebt. Vielleicht ist Ihnen das schon aufgefallen. Es ist aus diesem Grund allein schon wichtig, sich so schrittweise durch die ganze Bibel zu lesen, um ein umfassendes Bild zu bekommen von dem, wo Gottes Herz schlägt und was Gott besonders wichtig ist. Und Sie werden feststellen, im Alten und Neuen Testament, dass dieses Thema, wie gehen wir mit schutzlosen Menschen um, sehr oft angesprochen wird. Was genau tat Gott für die Witwen? Er regelt in dem Volk Israel, dass es eine Möglichkeit der Schwagerehe gibt, im Falle von Kinderlosigkeit. Wenn also eine Ehe kinderlos blieb und der Mann verstarb, dann war diese Frau nach orientalischen Begriffen rechtlos und auch als minderwertig fast angesehen. Und um dem entgegenzuwirken, gibt es die sogenannte Schwagerehe. Des Weiteren ordnete Gott an, dass der 10. Teil der Ernte in jedem dritten Jahr gelagert wurde in Speichern und dass daraus nicht nur Leviten, also ein Volksstamm in Israel, sondern auch die Witwen und Waisen, also die Schutzlosen, versorgt wurden aus diesem Vorrat. Gott ordnet an, dass schutzlose Menschen und Menschen, die kein Einkommen haben, also besonders Witwen und Waisen, kostenlos bei Festen mitfeiern können. Das sagt Gott ausdrücklich, es soll auf keinen Fall sein, dass ihr Feste feiert und Menschen, die sich das nicht leisten können, dabei zu sein, sind dann ausgeschlossen, sondern Gott will sie dabei haben. Außerdem regelt er in seinem Volk, dass sie ein Recht auf Nachlese bei Getreide haben. Also in der Getreideernte, das sehen wir auch im Buch Rut beispielsweise, dass es für die Witwen besonders ein besonderes Recht darauf gab, dass sie von diesen liegen gelassenen Getreideähren nehmen konnten. Gott hat also ein besonderes Herz für schutzlose Menschen, für die Menschen, in die niemand investiert, Sie finden das nicht nur in dem, was Gott anordnet. Sie finden das auch in dem Handeln der einzelnen Propheten. Und ich meine, es ist nicht nur dieses Herz für schutzlose Menschen, ist nicht nur ein Kennzeichen des lebendigen Gottes, sondern folgerichtig auch ein Kennzeichen der wahren Propheten. Wenn Sie sich im Alten Testament anschauen, wie wahre und falsche Propheten manchmal sich gegenüberstehen und beide sagen, wir reden im Auftrag Gottes, dann war es für die Israeliten manchmal schwer zu entscheiden, ja, wer hat denn hier eigentlich recht? Die berufen sich auf Gott und die berufen sich auch auf Gott. Und Gott gibt dann Maßstäbe an die Hand. Und der eine Maßstab, den wir in der Bibel finden, ist, bei Propheten natürlich, trifft das ein, was sie sagen. Nun gut, das konnte man in dem Moment, in dem ein Prophet sprach, nicht immer erkennen. Aber dann gibt es ein anderes Kriterium, was auch im Neuen Testament angewendet wird. Es gesagt wird, schaut auf das Leben des Propheten. Schaut, was er tut. Und ob das, was er tut, sich mit seiner Botschaft deckt und ob das, was er tut, sich deckt mit dem, was Gott tut. Und wenn Sie die Propheten durchgehen, Elia, Elisa, Jesaja, Amos, um nur einige zu nennen, bis hin zu Johannes dem Täufer, sie geben Anordnungen für schutzlose Menschen und sagen, vergesst die Armen in eurer Mitte nicht. Sie handeln zeichenhaft an armen Menschen, bis hin zu Jesus Christus. Elia und Elisa im Alten Testament sind Propheten, die in besonderer Weise Zeichen und Wunder tun und die das in besonderem Auftrag Gottes als Zeichen der Barmherzigkeit Gottes an solchen armen Menschen tun. Und so weist das, was Elia und auch Elisha hier tut, weist ganz ausdrücklich in unsere Zeit hinein, in die sozusagen neutestamentliche oder in die Zeit, als Jesus schon gekommen ist, hinein. So wie hier einer Witwe geholfen wird, so wird später Jesus das aufnehmen und wird Menschen speisen. So wie Elia und Elisha Menschen zum Leben wiedererwecken, und in einem Fall ist das der Sohn einer Witwe, so lässt Jesus den einzigen Sohn einer Witwe auferstehen, als ihm ein Beerdigungszug entgegenkommt. Und weil Jesus es tut, so sagt Jesus das selber, ist das auch Auftrag für seine Nachfolger. Jesus sagt in Matthäus 20, ihr wisst, wie die Herrscher und die Mächtigen in eurem Land sich produzieren und wie sie Macht ausüben. Und dann sagt er, bei euch soll das anders sein. Ihr sollt euch ein Beispiel daran nehmen, wie ich es handhabe. Ihr sollt Menschen dienen. Wer unter euch der Größte sein will, der soll allen dienen. Und somit ist das ein Kennzeichen, sozusagen das Herz für benachteiligte Menschen, das Herz für schutzlose Menschen ist auch ein Kennzeichen eines lebendigen Christen. Wenn Sie in das Neue Testament hineinschauen, Apostelgeschichte 6, da gibt es diesen Krach in der Gemeinde, weil bei der Abendmahlsgemeinschaft und mit zusammenhängenden Essen, das man gemeinsam hatte, eine Gruppe, nämlich griechischsprachige Witwen, vergessen wurden. Das gibt Krach in der Gemeinde und die Apostel sagen, wir wählen für diese Aufgabe, damit eben diese Gruppe ausreichend versorgt wird, suchen wir Männer aus, die sich um diese Aufgabe besonders kümmern. Und im Apostelgeschichte 9, Vers 39 wird eine Frau wieder zum Leben erweckt, eine Frau namens Dorcas, von der es heißt, dass sie sich in besonderer Weise um Witwen kümmerte und sie segnete. Und in Jakobus Brief 1, Vers 27, da wird das nochmal ausdrücklich gesagt, in Bezug auf die Nachfolger von Jesus Christus, ihr ehrt Gott den Vater auf die rechte Weise, wenn ihr den Waisen und Witwen in ihrer Not beisteht und euch nicht am ungerechten Treiben der Welt beteiligt. Jetzt kommt die Publikumsfrage an Sie. Schauen wir doch mal, wir sind heute Morgen hier im Saal 160 Leute, sage ich jetzt mal. Und ich bitte Sie mal, sich zu melden, wenn Sie außer jetzt der Gemeindemitarbeit ehrenamtlich oder beruflich sich für bedürftige Menschen einsetzen. Dann heben Sie doch bitte mal den Arm, dann gucken wir mal, wie viele Menschen das sind. Also da gehört THW dazu, die Freiwillige Feuerwehr, Krankenhaus, Altenheime. Ja, da sehen Sie mal, dass das hier eine ganze Reihe ist. Die, die in Krankenhäusern und Ähnlichem in den Personalabteilungen arbeiten, die haben sich jetzt gar nicht gemeldet, wie ich sehe. Die Aufforderung, das werden Sie merken, diese Aufforderung, die im Neuen Testament an den lebendigen Christen ergeht, prägt oft in Gemeinden auch das Bild der Berufe, prägt, was Menschen als Beruf ergreifen und was sie tun wollen. Wenn Sie jetzt aus der neutestamentlichen Zeit in die Geschichte der ersten Christen hineingehen, dann sehen Sie, dass ab dem ungefähr dem 2. Jahrhundert so etwas wie Diakonie entsteht. Das heißt, dass Gemeinden sagen, wir wollen uns bewusst für Nichtchristen einsetzen. Das war beispielsweise der Bereich der Begräbnisse, der Armenunterstützung und auch des Katastrophenschutzes. Beispielsweise die Pestepidemien Jahre 259 und 312. Dort wurde es sprichwörtlich, wie Christen helfen. Und zwar, wie Christen Menschen unterschiedlicher Herkunft helfen, nicht nur ihren eigenen Genossen sozusagen. Mit der Staatskirche, mit der Einführung der Staatskirche übernehmen dann Gemeinden zum Teil auch staatliche Aufgaben und dann wird das in einem größeren Stil manchmal als Diakonie sozusagen ausgelagert aus der Gemeinde. Da entstehen Hospitäler und Anstalten, die das übernehmen. Die Reformation greift das auf. Auch der Pietismus greift das auf und sagt, Diakonie, das ist eine Art Dankeschön an Gott. Wie eine Art Dankeschön, Gott, du versorgst mich und ich weiß um dein Herz und darum will ich gerne auch für den anderen da sein. Und August Hermann Francke, der die Halleschen Anstalten gründete, drückte das so aus, dass die Liebe, die in diesen Anstalten zu sehen ist, die Liebe Gottes greifbar machen soll und Menschen dazu führen soll, dass sie durch diese tätige Liebe merken, dass Gott da ist und sie liebt. Und in der Moderne, in Deutschland, hat beispielsweise Bodeschwing mit dem Aufbau der Bethlehemschen Anstalten und andere das Bild der Diakonie in Deutschland geprägt. Und wenn Sie in die Biografien dieser Männer hineinschauen, wenn Sie auch heute Werke, die sich meinetwegen um Drogenabhängige, um Straffällige innerhalb unseres Bundes, also dem Bund der Freien Evangelischen Gemeinden kümmern, wenn Sie da schauen, wo lag die Wurzel, dann lag die Wurzel in der Betroffenheit eines Menschen über das Herz Gottes und in dem selber angerührt sein und zu sagen, ich möchte gerne sozusagen an Gottes Herzschlag dran sein. Ich möchte gerne Menschen dienen. Mein Leben soll dafür da sein, dass Menschen leben können und würdig leben können. Und deswegen gibt es heute im Bund Freier Evangelischer Gemeinden als ein Beispiel Altenheime und Krankenhäuser, zum Beispiel das Diakonische Werk Bethanien, das mehrere solche Häuser unterhält, auch die Stiftung Elim in Norddeutschland. Ich denke also, dass wer lebendiger Christ ist, dass ihm die Schutzlosen der Gesellschaft nicht egal sein können. Und insofern bitte ich Sie jetzt mal einen ganz kurzen Augenblick für sich selbst nachzudenken. In Ihrem Bereich, in Ihrer Nachbarschaft, dem Umfeld, in dem Sie leben, wer ist in Ihrer Umgebung Ihrer Meinung nach schutzlos? Denken Sie mal einen kurzen Moment darüber nach. Ich denke, Sie haben vielleicht den einen oder anderen entdeckt in Ihrer Umgebung. Und ich möchte Ihnen anhand dieses Textes nun zeigen, in drei Gedanken, wie Gott seine Barmherzigkeit zeigt. Wie zeigt Gott seine Barmherzigkeit? Das Erste, was ich in diesem Text entdecke, ist, dass Gott mit dem arbeitet, was wir haben. Als Elisha die Frau fragt, was hast du denn zu Hause noch? Da sagt sie nichts. Ach ja, doch, ein klein bisschen Öl in einem Krug. Und mit diesem klein wenig arbeitet Gott. Mit dem, was sie da noch vorfindet bei sich zu Hause, das sagt Gott, das reicht mir. Das reicht mir, um daraus etwas Großes zu machen. Das reicht mir, um damit zu arbeiten. Erinnern Sie sich, dass, wie Jesus seine Jünger fragt? Die Jünger haben ihm gesagt, hier, wir haben hier so mal grob geschätzt 5000 Menschen. Wir haben das Gefühl, wir müssen denen irgendwie eine Mahlzeit bieten. Ja, sagt Jesus, was habt ihr? 5 Brote, 2 Fische ist keine üppige Mahlzeit für so eine große Menge. Und Jesus, so wie Jesus das entgegennimmt, spürt man, er denkt, das ist genug. Das wird wohl reichen für alle. Und ich denke, hierin wird auch deutlich, dass Gott den Menschen nicht entwürdigt, indem er sagt, also wir lassen mal alles beiseite, was du bringen kannst, und da kann man sowieso nichts drauf aufbauen, wir machen hier sozusagen alles neu. So wie es manchmal Eltern geht, wenn Kinder mit dem Werkzeug des Papas beispielsweise arbeiten und dann irgendwas reparieren wollen schon, und der Papa sagt dann, oh ja, probier's mal. Nee, komm, gib mal her, ich mach das mal doch lieber selbst. Gott nimmt sozusagen das Werkzeug nicht aus der Hand des Menschen, sondern er sagt, ich möchte mit dem, was du bringen kannst, was ich in dein Leben hineingelegt habe, mit dem möchte ich doch arbeiten. Und daraus möchte ich doch deinen Dienst gestalten. Gott kann mit wenigem arbeiten. Mit 120 Männern und Frauen gründet er eine weltweite Bewegung. Mit ein paar Getreidekörnern und ein paar Alltagsgeschichten legt Jesus den ganzen Willen Gottes dar. Und wenn Sie in der christlichen Gemeinde, also in den Schriften des Neuen Testamentes sehen, dann so wie Witwen in der christlichen Gemeinde versorgt wurden, so wurde ihnen auch eine Aufgabe gestellt. Sie sollten, wenn sie dauerhaft Witwen sind, seelsorgerliche Hausbesuche machen. Und dazu gab es ein Verzeichnis, das wurde also geordnet. Das können Sie im Timotheusbrief nachlesen. Im Titusbrief, Titus 2. Das Zweite, was ich hier entdecke in diesem Bericht, dass Gott im Verborgenen arbeitet. Gott arbeitet im Verborgenen. Elisha sagt der Frau, bitte schließ die Tür hinter dir und fülle die Gefäße aus deinem Krug. Oft beschenkt uns Gott tatsächlich im Verborgenen. Nur Gott und ich, nur wir zwei. Der Schöpfer und sein geliebter Mensch. Die beiden haben sozusagen eine Zeit zu zweit. So beschreibt übrigens Jesus das Gebet. Die Gemeinschaft mit Gott im Gebet, dass er sagt, such dir einen Raum, wo du für dich alleine sein kannst, damit du Ruhe hast, damit sozusagen das, was so von außen dich immer bedrängt, mal einen Moment lang beiseite gelassen werden darf, damit kein Telefon klingelt und Ähnliches dich aus der Gemeinschaft hier herausreißt. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren in unserer Gesellschaft sehr viel Wert auf die persönlichen Zeiten gelegt haben. So der Mensch für sich ganz alleine, vielleicht zu doll. Ich glaube, dass wir als Menschen heute sagen müssen, wir brauchen vielleicht nicht mehr unbedingt mehr Zeit für uns selbst, für uns alleine, sondern wir brauchen vor allen Dingen auch Zeiten mit unserem Schöpfer. Im ungezwungenen Gespräch mit dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Bei Jesus sehen Sie übrigens, dass er auch im Verborgenen arbeitet. Dass er von Anfang an darauf bedacht ist, in seinem ersten Jahr des Wirkens ist er sehr darauf bedacht, dass niemand eine Sensation aus dem macht, was er sagt und was er tut vor allem. Vielleicht haben Sie sich mal darüber Gedanken gemacht, warum Jesus manchmal verbietet, dass Menschen davon reden, was er getan hat. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis, dass Gott gerne im Verborgenen arbeitet und dass Jesus weiß, diese Zeit der völligen Öffentlichkeit ist jetzt noch nicht. Und ich möchte gerne, dass hieraus keine Sensation entsteht. Nicht nur eine oberflächliche Faszination und Begeisterung, sondern ich möchte, dass die Menschen wirklich verstehen, dass sie der Botschaft zuhören und verstehen, was mir mein wirkliches Anliegen ist und nicht nur die Sensation suchen. Und das Dritte, was ich hier entdecke in diesem Text, Gott gibt entsprechend unserem Aufnahmevermögen. Gott gibt entsprechend unserem Aufnahmevermögen. Elisha sagt zu der Witwe, hol bei deinen Nachbarn Gefäße, aber hol nicht zu wenige. Ich habe mir auch ein paar Gefäße geliehen, wie Sie hier vorne sehen. Ich habe verschiedene aus der Gemeinde gefragt, ob sie ein paar Gefäße mitbringen. Ich wollte das auch mal ausprobieren, wie viel ich so zusammenkriege. Sie können sich vorstellen, in der damaligen Gesellschaft, dass die meisten nicht so viele Gefäße hatten, die sie verleihen konnten. Das heißt, sie kriegten bei jedem anderen Haushalt so 1 bis 2 Gefäße, die dann wirklich entbehrt werden konnten. Und so muss sie also in der ganzen Nachbarschaft herumgehen und sich bei sehr vielen Menschen etwas leihen. Überlegen Sie mal kurz, bei wem würden Sie sich Gefäße leihen, wenn Sie diesen Auftrag hätten? Zu wem würden Sie gehen, wenn Sie also Gefäße brauchen, die Gott füllt? Wenn Sie jetzt an so ein paar Nachbarn denken und so, dann kann ich Ihnen sagen, dass Gott Sie durch diese Personen gerne segnen möchte. So war das bei dieser Frau. Sie wurde durch das, was sie sich leihen konnte, von ihren Nachbarn gesegnet. Wenn ich sage, dass Gott entsprechend unserem Aufnahmevermögen gibt, dann entdecke ich das auch im Wirken Jesu, wie er mit seinen Nachfolgern zusammen ist und manchmal von dem geringen Fassungsvermögen der Jünger überrascht ist und sagt, ihr seid Kleingläubige, das sagt er manchmal. Ihr habt so wenig Aufnahmevermögen, ihr habt so wenig Gefäße geholt, ihr habt so wenig Platz, wo ich sozusagen etwas hineingießen kann. Und wir sehen, wie Jesus mit seinen Jüngern immer mal wieder darüber im Gespräch ist und sagt, jetzt bin ich schon so lange bei euch und ich habe euch doch gezeigt, wie ich 5.000 Menschen satt gemacht habe, wie ich 4.000 Menschen satt gemacht habe. Ihr habt doch gesehen, wie viel da übrig blieb, wie viel Körbe voll wir hinterher übrig hatten. Und doch macht ihr euch 4 Tage später darum Gedanken, ob ihr genug Brot habt. Und ich glaube, dass Jesus auch mit uns dann manchmal so ins Gespräch hineinkommen will und uns sagen will, nun lebst du schon so lange mit mir und du traust mir so wenig zu. Du hast dir so wenig Gefäße von den Nachbarn geholt und so wenig hingestellt, um wirklich auch von mir zu empfangen. Und als würde Jesus uns sagen, du kannst noch ein paar Gefäße dazu holen. Denk daran, dass du nicht zu wenig hinstellst, wenn Gott dir die Hände füllen will. Und so haben wir heute von Gottes Herzschlag gehört. Ich glaube, dass Gottes Herz besonders für Witwen und Waisen, für Ausländer, für Schutzlose schlägt, die in Angst und Sorge sind. Und wer Gottes Herz nahe ist, der wird auch immer diesen Menschen nahe sein. Und gleichzeitig ist es sicher, dass Gott sich in ihnen selbst, in ihrer Not zuwendet. Er hilft ihnen gerne bei ihren Schulden, gerne bei ihrer Arbeitssuche. Aber er wird immer auf dem aufbauen, was sie selbst einbringen können. Und dann unterschätzen sie nicht, was Gott aus einfachen Gefäßen machen kann. Amen.